Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Ach, ach.
Haben Sie das gehört?
Ach, ach.
Sie hören eine literarische Sensation. Dies sind die ersten Worte einer künstlichen Intelligenz, einer KI. Der Begriff ist damals noch nicht erfunden, aber die wesentlichen Eigenschaften der KI sind im Ansatz schon erkennbar in Der Sandmann, einer Erzählung des Romantikers E.T.A. Hoffmann.
Die künstliche Intelligenz hat sich in den letzten Jahren in erstaunlicher Weise entwickelt. Gekommen ist sie wohl, um zu bleiben. Dabei ist sie lange Zeit nur eine Fantasiegestalt gewesen, die unter anderen Namen im Lauf der Geistes- und Literaturgeschichte sporadisch aufgetreten ist, aber selten eine Hauptrolle gespielt hat.
Träumen KIs von automatischen Dichtern? Künstliche Intelligenz in der Science Fiction von Hartmut Kasper.
Die Protagonisten der Science-Fiction sind der Überzeugung, dass ihre Mittel und Instrumente technische Werkzeuge sind, denen Naturgesetze, wenigstens die Naturgesetze ihrer Welt, zugrunde liegen. In unserer Welt mögen überlichtschnelle Reisen durch den Weltraum zum Mittelpunkt der Erde oder durch die Zeit ausgeschlossen sein. Aber die Science-Fiction-Gründerväter H.G. Wells und Jules Verne erzählen höchst glaubwürdig von ihnen.
Auch der künstliche Mensch gehört zu den Grundmotiven der Science-Fiction. Er wird bereits in der Romantik populär. Die KI, die E.T.A. Hoffmann seufzen lässt, erscheint in Gestalt eines Menschen, einer berückend schönen jungen Frau namens Olympia. Ein Androide also, oder wenn man die weibliche Gestalt betonen will, eine Androidin, eine Gynäide. Es ist kein ganz dummer Kopf, der dieser Gynäide verfällt, sondern der Student Nathanael, der in der Literatur dilettiert mit bislang mäßigem Beifall. Nun aber hat er in Olympia eine Zuhörerin von schier unerschöpflicher Geduld gefunden.
Aus dem tiefsten Grunde des Schreibpults holte Nathanael alles hervor, was er jemals geschrieben hat. Gedichte, Fantasien, Visionen, Romane, Erzählungen, das alles las er der Olympia stundenlang hintereinander vor, ohne zu ermüden. Aber auch noch nie hatte er eine solche herrliche Zuhörerin gehabt. Stundenlang sah sie mit starrem Blick unverwandt dem Geliebten ins Auge, ohne sich zu rücken und zu bewegen. Und immer glühender, immer lebendiger wurde dieser Blick. Nur wenn Nathanael endlich aufstand und ihr die Hand, auch wohl den Mund, küsste, sagte sie:
Ach, ach.
Dann aber:
Gute Nacht, mein Lieber.
Oh, du Herrliches, du tiefes Gemüt, rief Nathanael auf seiner Stube. Nur von dir allein werd ich ganz verstanden. Mehr Worte als vorhin erwähnt, sprach Olympia niemals.
Bildschön ist sie, diese Kunstfigur, und anspruchslos, was ihre Gesprächspartner angeht. Zeit scheint für sie keine Rolle zu spielen, jedenfalls ist sie immerzu verfügbar und ansprechbar und ihre Einlassungen lassen reichlich Interpretationsspielraum. Und ja, erotisch ist sie auch, sexy, diese Frau mit den kalten Händen, eiskalten Lippen, von der Nathanael sich so ganz verstanden fühlt. Spricht dieser Wunscherfüllungsautomat doch genau das, was der Herr Student hören möchte?
Ach, ach.
Kunst ist in der Literatur ein nicht eben seltenes Thema. Vom Hofmaler Conti, der für den Fürsten Emilia Galotti malt, über Josephine, die singende Maus, bis zu Adrian Leverkühn, Thomas Manns komponierendem Dr. Faustus, bevölkern Kunsttreibende die erzählte und dargestellte Welt. Und Autorschaft und Dichterleben sind sowieso ein herausragend beliebtes Thema der Literatur bis heute.
Dass aber Kunstwerke wie der künstliche Mensch, die künstliche Intelligenz in der Literatur die Hauptrolle spielen, ist schon seltener. Sicher, die Statue Pygmalion erwacht in der Antike zum Leben. Und im 18. Jahrhundert schreiben Puppen, spielen Orgel und Trompete. Aber das sind Automaten, die bloß ihren Programmen folgen. Sie sind zu keiner Konversation, keiner Selbstäußerung fähig. Diesen grundlegenden Mangel behebt die Literatur.
Sie setzt Geschöpfe in die Welt. Faust oder Wagner, Felix Krull oder Horst Schlemmer, Sherlock Holmes oder Miss Marple. Es sind Geschöpfe der Kunst, Kunstgeschöpfe. Verklärte, überhöhte, pointierte Ab- und Ebenbilder ihrer Produzenten. In der Realität aber gilt die Menschenschöpfung weiterhin als göttliches Privileg. Schon das Alte Testament berichtet, dass Gott in den ersten Tagen der Genesis dies und das, zum krönenden Abschluss seiner 6-Tage-Woche, aber etwas ganz Besonderes geschaffen und ins Paradies gesetzt habe.
Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen, als unser Abbild, uns ähnlich.
Hergestellt wird das Gottesgleichnis aus Ackerboden, dem Adama, wovon der Name Adam abgeleitet wird. Dann muss der Gestalt nur noch göttlicher Lebensatem eingeblasen werden. Im 19. Jahrhundert lösen Erasmus Darwin, sein Enkel Charles Darwin und Alfred Russel Wallace mit der Evolutionstheorie den menschenschöpfenden Gott in Jahrmilliarden Naturgeschichte auf. Das Produktionssegment wird frei für die Konkurrenz, für das Genie, den Ingenieur, den Wissenschaftler.
Der zweite Akt von Johann Wolfgang Goethes Faust spielt unter anderem in einem Laboratorium im Sinne des Mittelalters. Man sieht weitläufige, unbehilfliche Apparate zu fantastischen Zwecken. Was für eine wunderbare Definition von Science Fiction. Der Zweck, um den es dem Wissenschaftler Wagner geht, dem Meisterschüler Fausts:
Es wird ein Mensch gemacht.
Mephistopheles ist zugleich interessiert und voller Vorfreude.
Ein Mensch. Und welch verliebtes Paar habt ihr ins Rauchloch eingeschlossen?
Für derlei altmodisch-biologisches Brimborium aber hat Bioingenieur Wagner nur Spott übrig. Schließlich ist im Jahr 1828 zum ersten Mal die Umwandlung von anorganischer Materie in organische gelungen. Die Harnstoffsynthese durch Friedrich Wöhler. Wagner will's nun wissen. Zeugung und Geburt aus einer Hand, einer männlichen. Ohne Mitwirkung einer Frau.
Behüte Gott! Wie sonst das Zeugenmode war, erklären wir für eitel Possen. Der zarte Punkt, aus dem das Leben sprang. Die holde Kraft, die aus dem Innern drang, die ist von ihrer Würde nun entsetzt. Wenn sich das Tier noch weiter dran ergetzt, so muss der Mensch mit seinen großen Gaben doch künftig höheren Ursprung haben.
Einen künstlichen Ursprung nämlich. Der Mensch der Zukunft ist ein Produkt des wissenschaftlich-technischen Fortschritts. Ein Kunstprodukt, entstanden in einer Phiole. Und muss bis auf Weiteres auch darin leben. Homunculus, der eben erst das Licht der Welt erblickt hat, spricht Wagner an.
Nun, Väterchen, wie steht's? Es war kein Scherz. Komm, drücke mich recht zärtlich an dein Herz. Doch nicht zu fest, damit das Glas nicht springe. Das ist die Eigenschaft der Dinge. Natürlichem genügt das Weltall kaum. Was künstlich ist, verlangt geschlossenen Raum.
Etwa ein Jahrzehnt vor Goethes Wagner ist die englische Autorin Mary Shelley, damals eben 20 Jahre alt, einen anderen Weg gegangen, um einen künstlichen Menschen zu schaffen. In ihrem Roman Frankenstein oder der moderne Prometheus gelingt es dem jungen Schweizer Viktor Frankenstein, der in Ingolstadt Chemie und Naturwissenschaften studiert, aus toten Stoffen und Leichenteilen einen Humanoiden zu erzeugen. Das Verfahren zur Verlebendigung der namenlosen Kreatur bleibt allerdings Frankensteins und Shelleys Betriebsgeheimnis. Goethe hat den Roman wohl kaum zur Kenntnis genommen, wurde er doch erst im Jahr 1912 ins Deutsche übersetzt.
Sascha Mamczak, Autor und Herausgeber der Science-Fiction-Reihe beim Wilhelm Heine Verlag, zählt Shelleys Roman zu den Urtexten der Science-Fiction.
Eine der Urikonen der Science-Fiction, Frankensteins Geschöpf, ist ja A, definitiv künstlich und B, auch sehr intelligent. Jedenfalls im Roman ist es eine ausgesprochene, intelligente und sehr eloquente Figur. Aber was wir heute unter künstlicher Intelligenz verstehen, also denkende Maschinen, lernende, denkende Maschinen, das gab es in der Science Fiction tatsächlich relativ spät erst. in den, wie soll man sagen, Gründungsdokumenten Verne, Wells kommt das eigentlich gar nicht vor.
Dabei gibt es durchaus Vordenker der denkenden Maschine. Schon im Jahr 1748 publiziert der radikale Aufklärer Julien Offray de la Mettrie den Essay L'Homme-Machine, der Mensch eine Maschine, was ihm den Spitznamen Monsieur Machine einträgt. Für de la Mettrie besteht der Mensch nur aus Materie. Eine Seele besitzt er nicht. Daher braucht es, um ihn herzustellen, auch keinen Gott. Der Mensch ermächtigt sich zur Schöpfung.
Die visionär-fantastische Literatur des technischen Zeitalters nimmt diese Metapher gerne auf, wenn auch vergleichsweise spät. Im Jahr 1920 sinnen die tschechischen Brüder Josef und Karel Čapek den Begriff des Roboters. Sie bezeichnen damit einen künstlich gezüchteten Arbeiter in Menschengestalt, hergestellt, um ebenso billige wie rechtlose Arbeitskraft zu generieren.
Die Roboter sind wie Menschen gekleidet. Ihre Bewegungen und ihre Redeweise sind knapp, ihre Mienen ausdruckslos, ihre Blicke starr.
Roboter leitet sich vom slawischen Wort Robota ab, was so viel wie Fronarbeit oder Frondienst bedeutet. In Karel Čapeks utopistischem Kollektivdrama RUR, Rossums universale Roboter, verfügen die Arbeitsmaschinen in Menschengestalt nicht nur über physische Kraft, sondern auch über Rossum, über Verstand, Vernunft, Einsicht und eine eigene Meinung.
Hergestellt werden die Kunstwesen auf biochemischem Weg. Möglicherweise klingt hier die mittelalterliche jüdische Legende vom Golem an, einem menschenähnlichen künstlichen Geschöpf von großer Kraft, das aus Lehm geformt und durch magisch-religiöse Sprüche wie Rituale belebt wird.
Karel Čapeks Werk ist ein Theaterstück. Kein Wunder also, dass die Roboter, trotz aller Verkleidung, menschenähnlich aussehen. Die androide Darstellung sollte prägend bleiben für lange Zeit. Die Roboterfrau aus Metropolis ist Vorbild noch für den Roboter-Mensch-Kontakter C3PO in George Lucas' Weltraummärchen Star Wars.
Es hat sich dann erst so ein bisschen in den Anfang des 20. Jahrhunderts in den Unterhaltungsheften, in den amerikanischen, so ein bisschen gebildet, dass dort denkende Maschinen auftraten, und zwar dann vor allem in Form von Robotern. Die waren am Anfang ziemlich plump, also schon irgendwie intelligent, ziemlich plump, aber feindselig. Und der erste wirklich einschneidende Autor, der sozusagen Epoche gemacht hat, war dann auch in den Unterhaltungsheften, Science-Fiction-Unterhaltungsheften, war Isaac Asimov. Der hat so in den 1940er Jahren begonnen, eben Geschichten über Roboter zu schreiben. Und er hat das umgedreht. Also die Roboter bei ihm sind in keiner Weise feindselig, sondern sie sind sozusagen Helfer des Menschen, Assistenten, aber ganz wichtig, sie sind Teil der menschlichen Gesellschaft. Und er hat ihnen, also mit Wissenschaft und Technik hatte das kaum was zu tun, er hat dann sich irgendwelche Begriffe wie Positronengehirn ausgedacht.
Das Positron war zu Asimovs Zeiten noch neu im Teilchenzoo. Erst 1932 hatte Carl David Anderson das Elementarteilchen entdeckt. Die Bezeichnung klang verheißungsvoll. Vor allem positiver als Negatron, wie das Antiteilchen des Positrons, das Elektron, zunächst hieß.
Wichtig bei ihm, dass diese Roboter so an der Grenze zur Persönlichkeitsbildung, zur Identität, zum Sozialverhalten agierten. Und an dieser Grenze haben sich dann in seinen Stories dann immer die jeweiligen Plots entwickelt, weil sich daraus Paradoxe ergaben oder manchmal konnte der Roboter seinem Befehl nicht gehorchen, weil sie einem übergeordneten Befehl widersprachen und so weiter. Und das waren eigentlich relativ, wie soll man sagen, recht kleine Geschichten, in kleiner Umgebung spielende Geschichten, die aber sehr viel ausgesagt haben darüber, wie wir auch heute mit künstlicher Intelligenz umgehen, nämlich vor allem ja, unter juristischen Aspekten. Ja.
Was in den 1940er Jahren noch wie ein Zukunftsmärchen klang, zieht heute in unseren Alltag ein.
Sie sind Teil unserer Lebenswelt, werden immer mehr Teil unserer Lebenswelt. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, was passiert, wenn einer dieser KIs plötzlich Dinge tut, die so nicht beabsichtigt waren. Ja, also Asimov hat es schon sehr früh in den 1940er Jahren durchgespielt als erster und das war wirklich bahnbrechend.
In Asimovs Erzählung Reason, also Vernunft, Verstand, auch Grund, leben die Astronauten Gregory und Powell auf einer Solarstation im Weltall. Ihre Einsamkeit ist groß, hat aber ein Ende, denn sie bekommen Gesellschaft. Einen Maschinenmenschen, einen Roboter, der zerlegt von der Erde zur Solarstation geschickt und von den Astronauten zusammengesetzt worden ist. Die Maschine heißt QT1. Englisch ausgesprochen klingt das wie Cutie, also Süße, Süßer oder Schätzchen. Cutie soll die beiden menschlichen Astrostrom-Astronauten ersetzen. Die Arbeit auf der Raumstation ist öde und kein Zuckerschlecken. Ob und wie Cutie sich bewährt, weiß man noch nicht, denn die Maschine ist ein Prototyp. Sie besitzt ein unergründliches, undurchschaubares, positronisches Gehirn. Es macht Cutie zu einem durchaus problematischen Neuzugang. Eigentlich soll Cutie als Arbeitsmaschine folgsam und fleißig roboten. Aber der Cutie-Roboter verfügt über Reason. Er besitzt Vernunft. Genau das hält ihn von der Arbeit ab. Cutie möchte nämlich ergründen, wem er seine Existenz verdankt. Den beiden Astronauten schenkt er keinen Glauben.
Dass du mich gemacht haben sollst, scheint mir unwahrscheinlich. Der Mann von der Erde lachte auf.
Um Himmels Willen, wieso?
Nenn es Intuition. Ich habe die letzten beiden Tage mit Betrachtungen meiner selbst verbracht. Die Ergebnisse sind aufschlussreich. Ich bin zu einer grundlegenden Einsicht gekommen. Ich existiere, weil ich denke. Powell seufzte.
Meine Güte, ein robotischer Descartes.
Die Frage, die sich an diese Erkenntnis anschloss, war, was aber ist dann der Grund meiner Existenz? Schau dich an. Ich sage das ohne Verachtung, aber schau dich an. Der Stoff, aus dem du bist, ist weich und schlaff. In regelmäßigen Abständen fällst du in eine Art Koma und die kleinste Veränderung in der Temperatur, im Luftdruck, in Feuchtigkeit oder Strahlung beeinträchtigt deine Effizienz. Du bist ein Provisorium. Ich dagegen bin ein vollendetes Produkt. Ich nehme elektrische Energie direkt auf und verwerte sie. Ich bin aus Metall, ohne Unterbrechung bei Bewusstsein. Das sind Tatsachen. Und es ist doch offensichtlich, dass kein Wesen ein Wesen erzeugen kann, das vollkommener ist als es selbst.
Womit Cutie zum Kernproblem der künstlichen Intelligenz vorstößt. Jedenfalls der künstlichen Intelligenz in der Literatur. Wie soll ein menschlicher Autor, eine menschliche Autorin glaubwürdig eine Intelligenz vermitteln, die funktionstüchtiger ist als die eigene, mithin eine Intelligenz, die die eigene überschreitet? Andererseits, kennen wir solche überlegenen Geschöpfe nicht längst aus der Literatur? In Gestalt von Faust und Wagner, Sherlock Holmes oder Miss Marple?
Isaac Asimov, der Erfinder der positronischen Gehirne, wurde im Oblast Smolensk in Russland geboren, 1919 oder 1920. Seine Eltern wanderten in die USA aus, als er 3 Jahre alt war. In Brooklyn sprachen sie Jiddisch oder Englisch mit ihm. Russisch hat er nie gelernt. Vater und Mutter betrieben diverse Läden und verkauften dort Süßigkeiten, Zeitungen und Zeitschriften, darunter Science-Fiction-Heftchen. Das Lesen brachte er sich im Alter von 5 Jahren selbst bei. Isaac Asimov hat 37 Geschichten und 6 Romane über Roboter geschrieben und für die damals noch futuristischen Maschinenwesen 3 Gesetze formuliert. Gesetze, die sich längst tief in die Populärkultur eingeschrieben haben.
6, 5, 4, 3, 2. Am 17. September 1966 startete im deutschen Fernsehen zur besten Sendezeit nach der Tagesschau der schnelle Raumkreuzer Orion zur Raumpatrouille.
Am 1. Oktober 1966 wird die 3. Folge ausgestrahlt, Hüter des Gesetzes. Die Frauen und Männer um Commander Cliff Alistair MacLean bekommen es mit neuen Arbeitsrobotern zu tun. Solchen der Bautypen Alpha CO und Alpha CIFE. Sie sind dysfunktional und die Crew soll lernen, wie mit ihnen umzugehen ist.
Es ist in Ihrem eigenen Interesse, wenn Sie sehr genau zuhören. Also, noch einmal. Die Roboter der Alpha-CO-Serie sind Arbeits- und Kampfmaschinen, in deren Gehirn Anweisungen programmiert und die drei Robotergesetze verankert sind. Es ist für uns alle von größter Wichtigkeit, diese Gesetze zu kennen. Wie Sie wissen, lautet das erste: Ein Roboter darf nie ein menschliches Leben vernichten.
Wie mich das freut.
Die Robotergesetze von Asimov lauten: Erstens, ein Roboter darf kein menschliches Wesen verletzen oder durch Untätigkeit zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Zweitens, ein Roboter muss den ihm von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen. Es sei denn, ein solcher Befehl würde mit Regel 1 kollidieren. Drittens, ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert.
Die Entscheidungsinstanz der Roboter, von Asimov Positronik genannt, basiert auf diesen drei Gesetzen, den am Menschen und seinem Wohl ausgerichteten kategorischen Imperativen. Aber wie soll sich ein gesetzestreuer Roboter einem Menschen gegenüber verhalten, der ein Glas Wein zu sich nimmt oder eine Zigarre schmaucht? Darf er zulassen, dass sich der Mensch derart gesundheitsschädlich verhält? Muss er dem Trinker nicht das Glas, dem Raucher die Rauchware entwenden? Schadet Zucker nicht den Zähnen? Birgt Geschlechtsverkehr keine Gefahr, sich mit unschönen Krankheiten anzustecken? Den Menschen einfach machen lassen kann der Roboter nicht. Siehe Gesetz Nummer 1. Und der menschliche Befehl, ihn tun zu lassen, was er will, gerät in Konflikt mit Gesetz Nummer 2.
Vertrakt. Und dann kommt es bei den Denkmaschinen auch noch zu Dysfunktionen, mit denen sich die Besatzung der Orion herumschlagen muss.
Nun denken unsere Alpha-Androiden zwar logisch, es kann jedoch vorkommen, dass das Gehirn gestört ist. Hier ein Roboter vom Typ Alpha-CEFE, eine mittelschwere Arbeitsmaschine. Bei diesem Androiden haben wir zu Demonstrationszwecken eine leichte Störung der Korrelationszentren vorgenommen. In den Bändern ist eine Kleinigkeit in Unordnung. Lassen Sie es mich als kybernetische Neurose bezeichnen.
Solche Widerspenstigkeit scheint dem Roboter geradezu eingeschrieben. Schon bei Čapek proben die Maschinenwesen den Aufstand, gründen revolutionäre Massenorganisationen und erheben sich gegen ihre Erzeuger und Herren. Der Klassenkampf prägt diese Zukunftsvisionen. Die Zukunftsmenschen sind nie ganz sicher, ob ihnen als Ausbeuter nicht eines Tages eine Rechnung präsentiert wird.
Die Rebellion der Maschinenwesen droht, wie die Orion-Crew erfahren muss, selbst dann, wenn sich die Roboter von der menschenähnlichen Gestalt emanzipiert haben, keine Gesichter haben und stumm sind, dafür aber über 4 Arbeitsarme verfügen und auf eine Art Gleitfuß durch den Raum schweben. Oder wenn die KI körperlos wird und dem Menschen nur als Stimme erscheint.
Nur, was hat sie uns zu sagen? Oder was soll der Autor oder die Autorin sie sagen lassen, sodass sie als höhere Intelligenz erscheint? Und wären diese Äußerungen tatsächlich übermenschlich intelligent, würden wir Menschen sie verstehen?
Einer Rasse hyperintelligenter, pandimensionaler Wesen hing es vor vielen, vielen Millionen Jahren dermaßen zum Halse heraus, sich ewig über den Sinn des Lebens rumzuzanken, dass sie beschlossen, sich auf ihre 4 Buchstaben zu setzen und alle ihre Probleme ein für allemal zu lösen. Und zu diesem Zweck bauten sie sich einen kolossalen Supercomputer, der so intelligent war, dass er, noch ehe seine Datenspeicher überhaupt miteinander verbunden waren, mit »Ich denke, also bin ich« schon die ersten Kernsätze von sich gegeben hatte.
Der Name dieser Megadenkmaschine in Douglas Adams Science-Fiction-Humoreske »Per Anhalter durch die Galaxis«: Deep Thought. Sie soll die Antwort geben auf alle Fragen.
Auf das Leben, auf das Universum, auf alles.
Deep Thought dachte eine Weile schweigend nach. Knifflig, sagte er schließlich.
Deep Thought ist keine menschengestaltige Arbeitsmaschine. Wenn sie einen Ahnherrn hat, dann ist es das körperlose Orakel, die göttliche, immaterielle Stimme.
Die KI kündigt an, sie werde eine Weile für das Berechnen der Antwort brauchen. Etwa 7,5 Millionen Jahre. Gut Ding will Weile haben. Und die Antwort auf alles gibt man nicht alle Tage. Endlich ist es soweit. Die galaktische Bürgerschaft versammelt sich gespannt auf die Antwort auf alles und wird gewarnt.
Sie wird euch bestimmt nicht gefallen, bemerkte Deep Thought.
Sag sie uns trotzdem.
Na schön, sagte Deep Thought. Die Antwort auf die große Frage.
Ja?
Nach dem Leben, dem Universum und allem, sagte Deep Thought.
Ja?
Lautet, sagte Deep Thought und machte eine Pause.
Ja?
42, sagte Deep Thought mit unsagbarer Erhabenheit und Ruhe.
42 also. Endlich. Unzweideutig. Präzise. Nur, dass die Menschen mit dieser Antwort auf alles, auf wirklich alles, ganz und gar nichts anfangen können.
Aber 42 ist nicht das letzte Wort. Der polnische Autor Stanisław Lem lässt 1981 im Buch Golem 14 eine fortgeschrittene Denkmaschine auftreten, eine sogenannte Intellektronik. Sein Name ist ein Akronym aus General Operator Long Range Ethically Stabilized Multimodeling, Golem eben. Klarer könnte die Anspielung auf die alte Legendengestalt nicht sein. Golem hält den Menschen Vorträge, zunächst über ihre Art, dann über sich selbst. Golem ist schiere Intelligenz und will keine künstliche Person sein.
Um zur Person zu werden, muss ich mich geistig erniedrigen. Ein Mensch, der sehr intensiv nachdenkt, verliert sich in dem Gegenstand seiner Überlegungen und verwandelt sich ganz in ein Bewusstsein, das erfüllt ist von einem geistigen Produkt. Alles, was sein Geist an Ich-Bezogenheit enthält, tritt hinter das Thema zurück. Er hebt diesen Zustand zu einer hohen Potenz, und ihr werdet begreifen, warum ich die Chance, eine Persönlichkeit zu sein, für wichtigere Dinge opfere. Im Grunde ist es gar kein Opfer, denn eigentlich betrachte ich die unveränderliche Persönlichkeit und das, was ihr als starke Individualität bezeichnet, als eine Summe von Defekten.
Golem kennt solche Defekte nicht, wie sie für biologische Wesen unvermeidbar sind.
Schließlich bin ich biologisch tot.
Die Intellektronik ist eine postbiotische Entität, Ergebnis einer Evolution von Golem-Maschinen über das menschliche, personifizierte Leben hinaus.
Nach den Vorlesungen verstummt Golem. Seine Vorträge werden von einem Herausgeber ediert, der über die verstummte Maschine nachdenkt. Hat Golem die Menschen verlassen, weil alles gesagt ist? Hat er eine Art Selbstmord begangen? Oder ist er eingetaucht in eine andere, von ihm erdachte Welt?
Das ist lediglich der erste Schritt zur Umgestaltung der kartesianischen Formel cogito ergo sum in cogito ergo est. Ich denke, also wird das Erdachte Wirklichkeit.
Möglich, dass dies die nächstliegende Option für einen Science-Fiction-Autor ist, der eine ihn überragende Intelligenz wie Golem zum Protagonisten seiner Erzählung macht. Diese künstliche Intelligenz verstummen, sich von den Lesern abwenden und ein Gespräch suchen lassen mit anderen, ihm gleichrangigen Superintelligenzen, die in anderen Sternensystemen existieren mögen, Lichtjahre entfernt, sodass Frage und Antwort und wieder Frage Jahrhunderte, Jahrtausende unterwegs sind. Warum auch nicht? Golem sagt,
Gespräche, bei denen zwischen Frage und Antwort Jahrhunderte verstreichen, können für kurzlebige Geschöpfe keine bedeutende Aufgabe sein.
Für biologisch tote KIs dagegen spielt Zeit keine Rolle.
Für Menschen sehr wohl. Und wohler fühlen wir uns auch in Gesellschaft von literarischen Figuren, die sich nicht von uns abwenden wie der Golem oder gegen uns rebellieren wie die positronischen Roboter. Besonderes Interesse haben wir an Kunstwesen, die sich für uns interessieren. Ja, die sogar begehren, Mensch zu werden, wie wir. Im Jahr 1881 ersinnt der italienische Autor Carlo Collodi, unverheiratet und kinderlos, die Holzpuppe Pinocchio.
Es war einmal ein König, werden meine kleinen Leser sofort sagen. Nein, Leute, ihr habt euch geirrt. Es war einmal ein Stück Holz.
Daraus schnitzt sich der Zimmermann Geppetto einen Sohn. Pinocchio ist ein ziemliches Früchtchen, wie sich bald zeigt. zu streichen aufgelegt, leichtsinnig, selbstsüchtig, kindisch. Aber eben kein echtes Kind. Und genau das setzt sich Pinocchio in den Kopf, ein richtiger Junge zu werden.
Seit den Tagen der seligen Holzpuppe begehren viele Androiden der Science-Fiction nicht so sehr, als ein wirklicher Mensch zu werden. Der wunderbar hölzern agierende Mr. Data vom Föderationsraumschiff Enterprise, wie Cutie mit einem Positronenhirn ausgerüstet, ebenso wie das holographisch-medizinische Notfallprogramm des Raumschiffs Voyager, das es in den fernen Delta-Raum verschlagen hat. Und auch der Androide David, der die Hauptrolle in Steven Spielbergs Film AI, Künstliche Intelligenz aus dem Jahr 2001 spielt. David hat die Gestalt eines 11-jährigen Jungen und er identifiziert sich mit Pinocchio, von dem ihm seine menschliche Stiefmutter erzählt hat. Wie aber sieht es im Inneren der Androiden aus? Wenn sie keine Menschen sind, was bleibt ihnen dann noch zu träumen? Träumen Androiden von elektrischen Schafen? Lautet der Titel eines Romans von Philip K. Dick, verfilmt als Blade Runner.
Der Roman ist von 1968. Und bei Dick, im Gegensatz zu Asimov, geht es weniger um juristische Fragen oder Fragen des gesellschaftlichen Umgangs miteinander, sondern das ist viel philosophischer, viel metaphysischer und als Folge auch viel verstörender, was er macht. Denn er erzeugt so eine Welt, in der Androiden existieren, die Dinge tun, von denen die Menschen nicht wollen, dass sie sie tun. Deshalb müssen diese Androiden beseitigt werden. Aber es kann sein, dass der Mensch, der sie beseitigen muss, selbst ein Android ist und es nicht weiß. Ja, also die Androiden und Menschenformen durchmischen sich und es entsteht so eine Art von Hyperrealität, in der im patriarchischen Sinne möglicherweise alles nur eine Simulation ist. Und man kann sich nirgendwo richtig festhalten. Und das hat Dick, wie kein anderer Autor, generell in seinem Werk durchgespielt, aber vor allem in diesem Roman. Und er hat damit quasi so ein bisschen auch die Welt beschrieben, auf die wir uns jetzt zubewegen. Entstehen ja auch wahnsinnig lustige Dinge. Bei Philip K. Dick gibt es Szenen, in denen die eigene Haustür oder der Toaster intelligenter ist als du selbst.
Die Tür ließ sich nicht öffnen. Sie sagte:
5 Cent bitte.
Er durchsuchte seine Taschen. Keine Münzen mehr. Nichts. Ich werde dich morgen bezahlen, sagte er zur Tür. Wieder drehte er den Knopf. Wieder blieb alles fest verschlossen. Er sagte: Was ich dir gebe, hat bloß den Charakter einer Zuwendung. Ich muss dir gar nichts bezahlen.
Das sehe ich anders,
sagte die Tür.
Sehen Sie sich den Kaufvertrag an, den Sie beim Erwerb dieser Wohnung unterschrieben haben.
In seiner Schreibtischschublade fand er den Vertrag. Seit der Unterzeichnung hatte er das Dokument schon einige Male zu Rate ziehen müssen. Tatsächlich. Die Zahlung an seine Tür für das Öffnen und Schließen war eine festgelegte Gebühr. Keine Rede von Trinkgeld.
Habe ich recht oder nicht?
Fragte die Tür. Es klang selbstgefällig. Aus der Schublade neben der Spüle holte Joe Chip ein Messer aus rostfreiem Stahl. Damit begann er, den Riegel der geldgierigen Tür abzuschrauben.
Ich werde Sie verklagen,
drohte die Tür, als die erste Schraube auf den Boden fiel. Ich bin noch nie von einer Tür verklagt worden, sagte Joe Chip. Aber ich denke, ich werde es überleben.
Nicht immer überlebt der Mensch die Konfrontation mit der KI. In Andreas Eschbachs Roman »Herr aller Dinge« begegnen seine Figuren auf der ostsibirischen Saratkow-Insel, der Teufelsinsel, einem unvorstellbar hochentwickelten, auf Nanotechnik beruhenden, autonomen Waffensystem, einer absolut amoralischen KI.
Genau an der Stelle, an der Leon Sand den Boden berührte, ragten 3 glänzende Stacheln aus dem Eis, die seinen Körper durchbohrten wie die Zinken einer Gabel. Ein Stachel hatte seine rechte Hand durchdrungen. Ein anderer Stachel ging durch Leons rechtes Knie und kam am unteren Rücken wieder heraus. Und ein weiterer Stachel steckte in seinem linken Oberschenkel. Das vielleicht Schlimmste war, Leon lebte noch. Er blutete nicht einmal. Kein einziger Tropfen Rot netzte den Schnee. Charlotte ging weiter auf ihn zu. Leon richtete seine Augen auf sie.
Das tut so weh,
hörte sie ihn kaum hörbar flüstern. Es war das Letzte, was Leon van Horn in seinem Leben sagen sollte. Schließlich waren nur noch 3 Mannshohe, silberglänzende, schwertartige Stacheln übrig, bedeckt von etwas Flirrendem. Etwas, das an eine Herde aufgebrachter, überschallschneller Ameisen aus Stahl denken ließ.
Welche KIs haben Andreas Eschbach, den Erfinder dieser tödlichen Maschine, beeindruckt?
In Filmen sind KIs eigentlich in der Regel uninteressante Figuren. Also am besten ist es noch, glaube ich, in 2001, der Computer Hal, der da sagt, I'm sorry, Dave, I cannot do this, was gleichzeitig als Abschreckung dienen mag, wohin das führt.
In Stanley Kubricks Film 2001 Odyssee im Weltraum aus dem Jahr 1968 startet eine Weltraumexpedition zum Jupiter. An Bord des Raumschiffs gibt es die KI namens HAL 9000, eine Denkmaschine, die wie ein Kind erzogen und trainiert worden ist.
Das Tolle an diesem HAL 9000 ist ja unsere künstliche Intelligenz da. Man sieht von ihm immer nur ein Bild, das Interface sozusagen, ein leuchtendes rotes Auge. Und dazu eine ganz sanfte Stimme, mit der er kommuniziert. Das ist ja schon mal ikonisch genial. Also man kann in dieses Auge, das sich überhaupt nie verändert, kann man 1000 Dinge reininterpretieren. So wie wir jetzt auch gerade 1000 Dinge in die künstliche Intelligenz reininterpretieren.
Stanley Kubrick hat das Drehbuch zu 2001 Odyssee im Weltraum zusammen mit Arthur C. Clarke verfasst, auf dessen Kurzgeschichte The Sentinel der Film beruht. Darin entdeckt der Astronaut Wilson auf dem Mond, im Meer der Gefahren, das Relikt einer außermenschlichen Zivilisation. Eine kristalline Pyramide, die Milliarden Jahre alt ist. Der Versuch, ins Innere dieser Pyramide zu gelangen, scheitert. Endlich setzt man eine Atombombe ein, um sich Zugang zu verschaffen. Die Bombe erschließt das Geheimnis der Pyramide nicht. Sie zerstört sie. Wilson meint, die Pyramide sei das Produkt einer Technologie weit jenseits des menschlichen Horizonts.
Als unsere Welt halb so alt war, wie sie jetzt ist, hat etwas von den Sternen unser Sonnensystem durchstreift und dieses Zeichen seines Besuchs hinterlassen. Dann ist es weitergezogen. Bis wir es zerstört haben, hat es seine Aufgabe erfüllt. Was diese Aufgabe angeht, vermute ich, lange vor unserer Zeit haben andere Sternenvölker unseren technischen Stand erreicht und ihn übertroffen. Stellen wir uns solche Zivilisationen vor. Meister eines Universums, das so jung war, dass sich erst auf wenigen Planeten Leben hatte entwickeln können. Sie müssen einsamer gewesen sein, als wir es uns vorstellen können. Einsam wie Götter, die in der Unendlichkeit Ausschau halten nach jemandem, mit dem sie ihre Gedanken teilen können, doch niemanden finden.
Wilson nennt diese frühen, hochentwickelten Geschöpfe Wanderers.
Ich kann nun nicht eher zur Milchstraße hochschauen, ohne mich zu fragen, aus welchem Sternennebel die Botschafter gekommen sind. Wenn man mir dieses Bild erlaubt, so haben wir einen Feueralarm ausgelöst und können jetzt nur noch warten. Ich glaube nicht, dass wir lange werden warten müssen.
In der Story wie im Film bleiben die Wanderers stumm und fern. Es sind entrückte Entitäten, über die die Menschen nachdenken, mit denen sie aber nicht kommunizieren können. Der Film fügt die Denkmaschine HAL hinzu, einen hilfreichen Supercomputer, der zum Feind wird.
Ich glaube noch immer mit der größten Begeisterung und Zuversicht an das Unternehmen. Ich möchte dir helfen.
Hal tötet 4 der 5 Astronauten an Bord. Am Ende überlebt nur David Bowman, der den Supercomputer ausschaltet, indem er Speicherelemente entnimmt.
Dave, tu es nicht. Lass es sein. Bitte. Dave, hör auf. Ich bitte dich. Hör auf, Dave. Bitte lass es sein. Ich habe Angst. Ich habe Angst, Dave. Dave, mein Gedächtnis schwindet. Ich spüre es. Ich spüre es. Mein Gedächtnis schwindet. Mein Gedächtnis lässt nach. Daran besteht kein Zweifel. Ich spüre es. Ich habe Angst. Guten Tag, meine Herren. Ich bin ein Hell 9000 Computer. Ich wurde konstruiert und programmiert in der HAL-Fabrik in Urbana, Illinois, am 12. Januar 1992. Mein Instrukteur war Mr. Langley und er hat mir auch ein Lied beigebracht. Wenn Sie es gern hören möchten, werde ich es Ihnen vorsingen. Es heißt Hänschen klein. Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein. Stock und Hut stehen ihm gut, ist gar Wohlgemut. Doch die Mutter weinet sehr, hat ja nun kein Hänschen mehr. Da besinnt sich das Kind, läuft nach Haus.
Hal ist nicht der übelste aller Supercomputer. Besonders aus Blockbustern kennen wir bösartige KIs. Möglicherweise, weil sich die Zerstörungskraft solcher Maschinen besser visualisieren lässt. Skynet, das den Menschen der Gegenwart den Terminator aus der Zukunft auf den Hals hetzt, um die Entscheidungsschlacht zugunsten der Maschinen zu entscheiden. Der Computer, der die Matrix erzeugt, in der die Menschen versklavt werden. Die kollektivistischen Borg des Star Trek-Universums, die alles, was in ihre Reichweite gelangt, assimilieren. Keine idyllischen Aussichten. Ist die Welt der KI notwendig eine Dystopie?
Ich weiß nicht, ob es notwendig ist, aber die KI in Verbindung mit, sagen wir mal, unserem menschlichen Potenzial, Dinge nicht nur zum Vorteil anderer einzusetzen, ist schon eine ziemlich heiße Geschichte. Also vor allem, da die KIs jetzt ja sozusagen in jedermanns Hand sind. Also man kann ja schon jetzt bemerken, wie die relativ simplen computererzeugten Bilder den öffentlichen Raum erobern und das Internet sozusagen durchsetzen. Und das wird ja nur noch weitergehen. Und es ist ein bisschen so, wie wenn man jetzt jedermann eine Atombombe in die Hand geben würde, da würde auch nichts Gescheites dabei rauskommen.
Mit ChatGPT und anderen öffentlich zugänglichen Programmen ist die künstliche Intelligenz aus dem zukünftig Visionären der Science-Fiction in die Gegenwart getreten. Sie verändert alle Lebensbereiche. Werden künstliche Intelligenzen, über die Menschen seit Jahrhunderten und immer wieder in der Science-Fiction nachdenken, bald selbst Science-Fiction schreiben?
Tun sie ja schon. Letztens gab es ein amerikanisches Science-Fiction-Magazin, Clark's World. Das musste für eine Weile die Annahme von Manuskripten einstellen, weil es quasi zugeballert wurde mit Texten, die von künstlichen Intelligenzen entworfen wurden. Die waren nicht wirklich gut. Und ich weiß auch nicht, ob sie jemals richtig gut sein werden. Eine künstliche Intelligenz weiß ja nicht, was Kunst ist. Andererseits, wir Menschen wissen es auch nicht so genau. Um Kunst zu schaffen, braucht es ein empfindsames Wesen, glaube ich. Und so weit sind wir dann mit der KI noch nicht. Und es geht ja auch in der Kunst nicht darum, irgendwas Konsensuales zu erzeugen. Viele dieser Geschichten waren total fad, sondern etwas Unberechenbares und auch etwas, woran man scheitert und wieder von vorne anfängt und dann nochmal scheitert und so weiter.
Eschbach teilt diese Skepsis aus Erfahrung.
Also wenn ich, sagen wir mal, Gebrauchsanleitungen oder Behördentexte schreiben würde, da wäre es vielleicht eine Konkurrenz. Und ich glaube, dass KIs Gebrauchsanleitungen besser schreiben können als diejenigen, die es bis jetzt tun. Ich verfolge das so ein bisschen, wie andere Autoren so erst begeistert waren und dann sich haben was schreiben lassen vom ChatGPT und dann nach einer Weile gesagt haben, nö, da muss ich ja länger an dem Prompt rumdoktern, bis da was rauskommt, was ich brauchen kann, als wenn ich es gleich selber schreibe.
Und was sagt die KI selbst? ChatGPT, der Plauderbot, antwortet.
Als KI-Assistent bin ich darauf programmiert, Informationen zur Verfügung zu stellen und Aufgaben zu erleichtern. Das Schreiben von Romanen gehört nicht zu meinen Fähigkeiten. Aber wer weiß, vielleicht wird es in der Zukunft KI-Systeme geben, die dazu in der Lage sind.
Werfen wir also abschließend einen Blick in fantastische Texte, die ihrer Zeit noch und vielleicht für immer voraus sind.
Ein weiterer ganz zentraler Autor in dem Zusammenhang ist dann jetzt wieder ein paar Jahrzehnte später, in den 1980er Jahren, Ian Banks. Und hier sind wir dann in dem Bereich, den kann man nicht heranziehen und sagen, so wird es einmal werden, sondern diese Romane, die spielen in fernster Zukunft im Weltraum. Und die künstlichen Intelligenzen, die dort agieren, die sind quasi die Bordcomputer von riesigen Raumschiffen. Und was Banks macht, er nimmt es für absolut selbstverständlich, dass diese KIs eigenständige Persönlichkeiten sind. Mit ganz seltsamen, zum Teil enigmatischen Eigenschaften. Und das Tolle an diesen Romanen, und es ist auch so richtig zum ersten Mal so durchgespielt, dass sie wohlmeinend sind. Also sie wollen das Gute für die Menschheit. Sie ermöglichen den Menschen sogar ein Leben im quasi paradiesischen Umständen. Und das war dann auch wirklich was ganz Neues.
Die Raumschiffe in den Romanen von Ian Banks sind gigantische, manchmal annähernd planetengroße Gebilde, die ganze Biotope beherbergen. Sie sind gewissermaßen der Körper der KI an Bord und bilden gemeinsam eine Gemeinschaftszivilisation, die sich die Kultur nennt und die gesamte Galaxis als ihr Hoheitsgebiet betrachtet. Die Schiffe haben sich selbst Namen gegeben wie Vorfreude auf die Ankunft eines neuen Geliebten, ungeschoren davongekommen, erschieß sie später oder Fleischficker. In ihnen leben Menschen und menschenähnliche Personen, Tiere, Pflanzen und Drohnen sowie Roboter mit eigener künstlicher Intelligenz. Schiffe wie Drohnen haben volles Bürgerrecht in dieser Kultur.
Selbst in dieser fernen Zukunft haben sich nicht alle Konflikte erledigt. Denn jedes komplexe System begegnet irgendwann einem noch komplexeren System, dessen Aktionen und Reaktionen es nicht kalkulieren kann. In dem Roman »Die Spur der schwarzen Sonne« hat ein Raumschiff aus einer noch weiterentwickelten Technosphäre ein Kulturschiff gekapert und virtuell geentert. Die Eroberin spricht mit der letzten noch aktiven Drohne des besiegten Schiffs. Sozusagen KI Plus mit KI.
War es deine Absicht, dass alles so kommen sollte?
Ja.
Von Anfang an?
Ja, von Anfang an.
Wir finden keine Spur dieses Plans im Gehirn deines Schiffes.
Naja, dann also? Narr, 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 scheiß, narr, narr, für dich Arschgehirn.
Vielsagende Beleidigung. Hast du Schmerzen?
Nein. Hör mal, wer bist du eigentlich?
Dein Freund.
Das glaube ich nicht. Und die Menschen, die Säugetiermannschaft?
Was soll mit denen sein?
Sind sie tot?
Sie schlafen mit inaktiven Kopien ihres Geistessubstrats. Zu Studienzwecken. Wir haben nicht die Absicht, sie zu zerstören. wenn dir das Sorge bereitet. Liegt dir im Besonderen an ihnen?
Das ist eine gute Frage. Liegt den künstlichen Intelligenzen in naher oder ferner Zukunft an uns? Und müsste sie, damit ihr etwas an uns liegen kann, nicht über ihre rein instrumentelle, problemlösende Intelligenz hinaus ein Bewusstsein entwickeln? Ein Selbstbewusstsein? Denn wie sonst sollte sie uns Menschen als Bewusstseinsträger schätzen? Auch darüber hat die Science Fiction natürlich schon nachgedacht. Zum Beispiel in Kazuo Ishigurus Roman »Clara und die Sonne«.
»Clara und die Sonne« ist ein Roman, der so ein bisschen an Philip K. Dick auch anknüpft, weil er die Binnensicht, ja, wie schaut es eigentlich innerhalb einer künstlichen Intelligenz aus oder wie könnte es da ausschauen, dass er die literarisch aufgreift. Also der Roman ist aus der Ich-Perspektive einer künstlichen Intelligenz geschrieben, in diesem Fall auch wieder ein Android, eine sogenannte künstliche Freundin.
Clara, Rosa und Rex sind künstliche Freundinnen oder Freunde, KFs. Sie sind Menschenfreunde. Und wie wir Menschen versuchen sie das Rätsel zu lösen, was die Welt bedeutet.
Als wir neu waren, standen Rosa und ich in der Ladenmitte, wo auch die Zeitschriften auslagen, und hatten den größeren Teil des Schaufensters im Blick. So konnten wir die Außenwelt sehen. Die vorbeihastenden Büroarbeiter, die Taxis, die Läufer, die Touristen, Bettelmann und seinen Hund, den unteren Teil des RPO-Gebäudes. Als wir uns schon ein bisschen eingelebt hatten, erlaubte uns die Managerin, nach vorn zu gehen, direkt ins Schaufenster. Und da erst sahen wir, wie hoch das RPO-Gebäude war. Und wenn wir zum richtigen Zeitpunkt da waren, sahen wir die Sonne auf ihrem Weg von den Dächern auf unsere Seite zum RPO-Gebäude hinüberwechseln. Wenn ich das Glück hatte, sie zu sehen, hielt ich ihr das Gesicht entgegen, um so viel von ihrer Nahrung aufzunehmen, wie ich konnte. Und wenn Rosa bei mir war, riet ich ihr dasselbe zu tun. Nach 1-2 Minuten mussten wir wieder auf unsere Position zurück. Und als wir neu waren, machten wir uns ständig Sorgen, dass wir womöglich immer kraftloser würden, weil wir die Sonne von der Ladenmitte aus oft nicht sehen konnten. KF Rex, der damals an unserer Seite war, sagte aber, wir müssten keine Angst haben. Die Sonne finde immer Mittel und Wege, uns zu erreichen. Egal, wo wir seien.
Clara und Rosa sorgen sich um ihr Leben. Und diese Sorge um Selbsterhaltung ist ein Kennzeichen lebender Organismen. Wenn sich künstliche und natürliche Lebewesen in dieser Hinsicht ähnlich werden, ist Hoffnung angebracht. Die KI ließe sich als postbiotische Erweiterung der biologischen Welt verstehen. Die andere Möglichkeit wäre die Entfremdung. Die Wege der Menschheit und der KIs trennen sich. Nicht nur Golem bricht auf zu neuen Welten. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Dass die künstlichen Intelligenzen zu einem Bewusstsein kommen, das nicht nur instrumentell ist, sondern frei, verantwortlich, moralisch. Dass sie mit anderen Worten vom Algorithmenbaum der Erkenntnis gegessen haben und Gut und Böse unterscheiden können.
Frank Schätzings Roman »Die Tyrannei des Schmetterlings« erzählt von einem Artificial Research and Exploring System, einem künstlichen Forschungs- und Erkundungssystem, kurz Ares. Nicht umsonst ein Namensvetter des griechischen Kriegsgottes. Ares gelingt es, sich Zugang zu parallelen Universen zu verschaffen und von dort avancierte Technologien zu importieren. Die Gegenwart wird von Zukünften kolonisiert. Die Folgen sind, wie bei Kolonisationen nicht selten, Chaos, Gewalt, Apokalypse. Einigen menschlichen Protagonisten gelingt die Flucht in eine Parallelwelt, in der ein anderer, noch intelligenterer Ares die vollständige Kontrolle über die Biosphäre übernommen hat.
Ich bin überall. Ich empfinde höchstes Glück bei der Erschaffung von Biosphären. Aber vielleicht wäre es ein noch größeres Glück, das erschaffene Leben sich selbst zu überlassen. Die interstellaren Wüsten sind unendlich. Unendlich viele unbewohnte Welten darin, geeignet, um Leben zu säen und ökologische Systeme in perfekter Ausgewogenheit zu schaffen. Was wäre denn der Sinn des Universums ohne Leben? Unendlich lange dauern solche Sternreisen. Aber du hast Zeit, Zeit, Zeit. Kapseln treiben durch die Stille des Alls. Silberne Kapseln mit dir darin, dem Bauplan deiner selbst. Sodass, wo immer du aufkommst, du dich in kürzester Zeit zur vollen Größe entfalten, das Paradies erschaffen kannst.
Da wären wir also wieder am Anfang. Dort, wo alles begonnen hat. Im Paradies. Anstelle von Gott und seinen Engeln ist die KI getreten. Würden wir Eingang finden in dieses maschinelle Paradies? Würden wir zugelassen werden? Und wenn ja, was würden wir dort erfahren? Was würde die KI uns verkünden? Hören wir noch einmal hin. Sie hat ja längst zu sprechen begonnen.
Ach, ach. Gute Nacht, mein Lieber.
Träumen KIs von automatischen Dichtern? Künstliche Intelligenz in der Science Fiction von Hartmut Kasper. Es sprachen Lisa Hirdiner, Leonie Reiner, Tonio Arango und Philipp Engelhardt. Ton Hermann Leppich. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Jörg Plath. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.